Sprich, wir starten heute oder machen weiter Offenbarung Kapitel 16. Wir wollen heute die sechste Zornesschale betrachten. Genau, Offenbarung Kapitel 16. Jawohl. Und zwar die Verse 12 bis 16. Darf gerne mal, oder vielleicht können wir einfach einmal den Abschnitt bis zum Ende des Kapitels lesen, das heißt 12 bis 21. Vielleicht, wenn jemand aus dem Internet vorliest, dann hören Sie im Raum alle und auch im Netz verstehen dann alle das ganz gut. Offenbarung Kapitel 16, Verse 12 bis 21.
Nach der guten alten Luther, das sollte man also wissen, wenn man Elberfelder mitliest, und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Munde des Drachens und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen, gleich Fröschen. Diese sind Teufelgeister, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Streit auf jenen großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wacht und bewahrt seine Kleider, dass er nicht nackt wandle und man nicht seine Blöße sehe. Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Hamagedon. Und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft. Und es ging aus eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Und es wurden Blitze und Stimmen und Donner und ward ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind. Solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Und die Städte der Heiden fielen. Und Babylon, der Großen, ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes. Und alle Inseln entflohen und keine Berge wurden mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnerstücke fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott über der Plage des Hagels. Und seine Plage ist sehr groß.
Super. Vielen Dank. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Wenn wir in der Offenbarung uns bewegen, haben wir ja schon gesehen, schon mehrmals auch behandelt, gibt es ja ein klares Schema. Ne? Und auch dieses Schema ist ganz wichtig, wenn wir in diesen Bereich dieser sechsten und siebten Zornesschale kommen. Ne? Wenn wir uns erinnern, dann haben wir gesehen, dass immer zwischen dem sechsten und dem, wir haben ja drei siebener Gerichtsfolgen, oder? Sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen. Und dann haben wir gesehen, dass immer zwischen dem sechsten und dem siebten ein Einschub ist und wieder zwischen dem siebten und dem nachfolgenden ersten. Ja? Wir haben das gesehen in den Kapiteln 4 und 5, die wie ein Einschub zwischen Kapitel 3 und dem ersten Siegel stehen. Und dann haben wir das in der Folge zwischen allen Gerichten so gesehen. Immer diesen Einschub. Und das haben wir auch hier. Wir haben die sechste Zornesschale in Vers 12. Und dann haben wir wieder einen Einschub in den Versen 13 bis 16. Und dann haben wir auch kommt die siebte Schale. Und dann haben wir in den Kapiteln 17 und 18 noch einmal einen Einschub, bevor es in Kapitel 19 dann mit der Stelle weitergeht, die wir in Kapitel 16 verlassen haben. Und dann haben wir schon festgestellt, wenn man dieses Schema der Offenbarung sich durchzieht, folgt, dann löst sich vieles von dem, was vielleicht manchmal so Verwirrung stiftet, auf. Ganz genau, ich habe das ja mal am Anfang auch verteilt, in einer Grafik, wer die noch braucht, ich habe es schon vergessen, dir wollte ich sie nochmal schicken, gell? Genau, Thorsten, das mache ich noch, dann kann ich die gerne nochmal weitergeben. Ne? Gut, wenn wir jetzt heute Abend hier hineinschauen, dann haben wir schon gesehen, der Unterschied zwischen den bisherigen Gerichten und den Zornesschalen, der war welcher? Vielleicht kriegen wir auch den nochmal zusammen. Was war der große Unterschied zwischen den vorhergehenden Gerichten und also diesen Siegeln, den Posaunen und jetzt den Zornesschalen? Wo liegt der große Unterschied?
Vor den Zornesschalen, das war eigentlich nur eine Aufmerksamkeit.
Super.
Katastrophen. dass halt Gott viel mächtiger ist und dass die Leute noch waren. Es war ja noch die Gnadenzeit. Die Leute haben noch die Möglichkeit, umzukehren.
Sehr gut. Na, wir haben das gesehen, oder? Dass die Gerichte vorher keinen finalen Charakter getragen haben, oder? Und das sieht man dann ganz interessant, wenn wir uns erinnern. Wir haben das, glaube ich, vor 2 oder 3 Abenden mal aufgezeichnet. Wenn wir die Posaunengerichte sehen, dann treffen die ja in derselben Reihenfolge dieselben Bereiche wie jetzt die Zornesschale. Aber immer nur mit einem Teil, oder? Da war ein Drittel der Wasserquellen zerstört. Da war ein Drittel der Bäume verbrannt und so weiter. Ne? Jetzt erleben wir auf einmal diese Vollendung. Und dann hatten wir, wenn wir uns erinnern, diesen Einschub in Kapitel 15 erlebt, gell? Wo der keiner mehr in dieses Heiligtum hineintreten kann, weil es gefüllt wird mit dem Rauch. Ja? Das heißt, und dann haben wir gesehen im Alten Testament, wenn es mit Rauch gefüllt wurde, dann war das ein Ausdruck vom Gericht Gottes. Und genauso ist es hier auch. Jetzt geht das Gericht in die Vollendung und wir haben dann am letzten Abend ja schon gesehen, bei der 4. und der 5. Zornesschale, dass es 2-mal heißt und sie taten keine Buße mehr. Das kommt nicht mehr. Und jetzt gehen wir hinein in diese 6. Zornesschale und wir werden gleich mal erleben, dass diese 6. Zornesschale eine kleine Veränderung bringt. Was können wir denn beobachten, was geschieht hier bei dieser 6. Zornesschale? Also, die 6. Schale trifft den großen Strom, den Euphrat, wie die 6. Posaune, oder? Die hat auch den Euphrat getroffen, wenn wir uns zurückerinnern. Gell? Was ist denn damals geschehen bei der 6. Posaune am Euphrat? Weiß das noch jemand? Ha, müssen wir kurz blättern, gell? Mein Wirtschaftslehrer hat immer gesagt, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Gell? Ganz genau. Wenn wir mal zurückblicken, Offenbarung Kapitel 9 und dort mal in die Verse 13 fortfolgend schauen.
Friedemann?
Ja?
Du bist akustisch teilweise weg oder so ein bisschen wackelig.
Ich stelle mal das Mikro näher zu mir. Ist es so besser, Anita? Kann man mich jetzt gut hören?
Jetzt ist besser, ja.
Gut, dann rede ich einfach nicht mehr nach hinten, da sitzt eh keiner. Also, wenn wir mal hineinschauen, Offenbarung Kapitel 9, 6. Posaune, die trifft auch den Euphrat, gell? Und was geschieht? Was geschah? Kapitel 9, Abvers 13.
4 Engel werden los.
Jawohl. Und was geschieht in der Folge, wenn wir es ganz knapp zusammenfassen wollen?
Ein Drittel der Menschen wird getötet.
Jawohl.
Durch ein reitendes Volk.
Bitte? Durch ein reitendes Volk, jawohl, ganz genau. Und dann haben wir die Beschreibung dieses reitenden Volkes angeschaut und haben festgestellt, das ist nichts Natürliches, oder? Das ist, um was für Mächte geht es hier? Das ist ein Dämonenheer. Und dann haben wir gesehen, dass genau das auch schon wo angekündigt wurde, das haben wir damals auch gesehen, das ist genau das, was im Buch Joel in Kapitel 2 angekündigt wird. Da ist genau von diesem Heer die Rede. Und jetzt erleben wir wieder, wie der Euphrat getroffen wird. Und wieder kommt was in Bewegung? In der Folge. Es geht wieder in dem Zusammenhang um dämonische Einflüsse. Ganz genau. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück, bevor wir da weitergehen. Aber jetzt sehen wir wieder, wie diese Übereinstimmung da ist zwischen der 6. Posaune und der 6. Schale. Was passiert bei dieser 6. Schale? Als allererstes. Jawohl. Der Euphrat trocknet aus. Ja.
Also die Engel werden losgebunden, die an dem großen Strom Euphrat sind.
Ja.
Mit dem Strom passiert
in Offenbarung 9 bei der 6. Posaune noch nichts. Es ist nur wieder dieser Bezugspunkt, das Euphrat. Und auch hier haben wir wieder diesen Bezugspunkt, das Euphrat. Und das ist ganz interessant, oder? Weil bisher sind alle Gerichte bei den Zornesschalen, auch bei den Posaunen, mit Ausnahme eben dieser Sache, ne? Wenn wir jetzt die Zornesschalen durchgehen, da trifft die erste fällt auf die Erde. Die zweite trifft das Meer, die dritte trifft die Ströme und Wasserquellen, die vierte die Sonne, die fünfte den Thron des Tieres. Na, und das ist die erste, die einen ganz spezifisch bezeichneten Punkt betrifft. Den Euphrat. Und es ist übrigens auch interessant, dass der Euphrat in der Bibel nie im Bild gebraucht wird, sondern an den Stellen, wo vom Euphrat die Rede ist, auch immer der Euphrat gemeint ist. Also muss ich davon ausgehen, in der biblischen Linie, dass genau das auch hier der Fall ist. Der Euphrat wird getroffen und trocknet aus. Und das ist im Übrigen ein Ereignis, das hat der Jesaja schon vorausgesagt. Wenn wir mal aufschlagen wollen, Jesaja Kapitel 11, Vers 14, das stand schon im Alten Testament, nur mit einem anderen Zusammenhang werden wir gleich sehen. Aber auch das hat Jesaja für das Ende der Zeit vorausgesagt. Jesaja Kapitel 11, so. Und wenn wir dort einmal schauen, ab Vers 15, darf gerne mal jemand vorlesen, Jesaja Kapitel 11, Vers 15.
Dann wird der Herr die Meereszunge Ägyptens spalten und er wird seine Hand über den Strom schwingen mit der Gewalt seines Hauptes und ihn in sieben Bäche zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann.
Genau, der Strom im Alten Testament, wenn wir die Stellen studieren, kommen wir ganz schnell drauf, mit dem Strom ist wer gemeint?
Euphrat.
Das ist der Euphrat, ganz genau. Na, das heißt, das steht schon im Alten Testament angekündigt, na, kann man sich jetzt daneben schreiben mal, dass Gott den Euphrat austrocknen wird. Und genau das berichtet jetzt Johannes mit seiner Vision, mit diesem Blick, den er in die Zukunft tut, wie Gott den Euphrat austrocknet. Nur der Zusammenhang, Jesaja 11 legt den Fokus auf ein anderes Ereignis, das im Zusammenhang mit der Austrocknung des Euphrats steht. Wenn wir einmal hineinschauen in den Vers 11, der geht ja voraus, Kapitel 11, Vers 11, nur mal als erster Eindruck, wir brauchen nicht alle Verse lesen. Darf gerne jemand vorlesen, Vers 11 und dann ab Vers 16.
Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest sein Volkes loskaufe. Der übrig gebliebene ist Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China, Hamat und auf den Inseln des Meeres.
Und dann noch den Vers 16, Giuseppe, bitte, der jetzt direkt nach diesem Vers mit dem Austrocknen des Euphrats steht.
Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volkes, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägypten erzogen.
Alright, Dankeschön. Na, sehr interessant. Da ist die Rede davon, dass Gott den Euphrat austrocknet. Wozu trocknet er ihn aus in Jesaja 11?
Er sollte durchlaufen.
Und wer soll da durchlaufen? Sein Volk. Das heißt, den Euphrat auszutrocknen bedeutete, dem Volk was zu geben?
Einen Weg.
Einen Ausweg. Einen Ausweg. Richtig. Die waren ja zerstreut unter die Völker, oder? Das ist es, was Jesaja hier schon voraussieht und das ist das, was wir noch heute antreffen, oder? Wir treffen das Volk der Juden an, zerstreut unter die Nation. Und jetzt verheißt Gott an so vielen Stellen im Alten Testament, dass er sein Volk wieder sammeln wird. Na, und er wird es, und das ist auch interessant, er wird es im Unglauben sammeln. Wenn wir den Hesekiel dazu studieren, dann wird deutlich, dass er das Volk im Unglauben nach Hause führt und dass erst danach das Volk Israel zum Glauben kommen wird. Und was wird das Ereignis sein, wodurch das Volk zum Glauben geführt wird? Wodurch kommt Israel zum Glauben an den Messias? Jawohl, wenn sie ihn sehen, sehr gut. Aber was geht diesem Sehen voraus?
Dass sie ihn glauben.
Richtig, dem geht voraus, dass sie ihn anrufen werden. Weil nämlich, Entschuldigung,
ganz kurz. Die Schlacht von Harmagedon, ne?
Jawohl, da kommt genau das, da kommt diese Schlacht von Harmagedon. Na? Und da kommt diese ganze Bedrängnis, die durch die antichristliche Verfolgung über Israel hereinbrechen wird, oder? Und Sacharja berichtet uns jetzt davon, dass in dieser Zeit 2/3 der Juden in Israel getötet werden. Das ist furchtbar. Und dieses eine Drittel, das wird sich bekehren auf einen Schlag. Und es wird den Herrn anrufen und dann wird der Herr erscheinen. Und sie werden sehen, heißt es, den sie durchstochen haben, und sie werden wehklagen über ihn. Aber warum müssen sie zuerst begreifen, wer der Messias ist, bevor er sichtbar kommt? Warum?
Sonst erkennst du ihn nicht mehr, nicht wieder. Zum zweiten Mal.
Jawohl. Warum? Was rettet in der Bibel? Glauben. Der Glaube. Und was ist mit biblischem Glauben immer verbunden? Ja, dass man an Jesus glaubt, sehr gut. Und kannst du den sehen, Markus? Nein, und Paulus sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Verstehen wir? Und das gilt auch für Israel. Glaube, rettender Glaube in der Bibel ist zu allen Zeiten gleich. Verstehen wir? Na? Ich muss Gottes Wort glauben. Und dieser Überrest des Volkes Israel wird zum Glauben kommen. Sie werden den Herrn anrufen und er wird erscheinen. Und sie werden sehen, den sie durchstochen haben, und sie werden wehklagen. Das heißt, der eine Grund, warum Gott den Euphrat austrocknet, ist, dass er seinem Volk einen Heimweg schafft. Da steckt also was für ein Gedanke dahinter für das Volk Israel? Was ist das für ein Gedanke?
Ja, dass sie sich wieder sammeln sollen.
Dass sie sich sammeln. Diese ganze Barmherzigkeit Gottes, oder? Denn viele vom Volk Israel werden zu der Zeit Jesus noch nicht angenommen haben, oder? Das heißt, was drückt das aus? Was macht Gott damit klar? Paulus schreibt es mal sehr schön im Römerbrief.
Er legt Wert, dass sein Volk, dass jeder an ihn glaubt.
Jawohl, dass jeder an ihn glaubt, sehr gut. Na, und was noch? Er hat dieses Volk berufen und er hat dieses Volk nicht verlassen. Er hat es nicht vergessen. Seht ihr, was ist das für ein wunderbarer Trost? Da steht der Paulus, schreibt es so schön im Römerbrief. Na, da schreibt er zu dieser Situation in Römer Kapitel 11, denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn was nicht? Wer weiß es? Gereuen. Ist das nicht herrlich? Verstehen wir, was ist das auch für ein Trost in unserem Leben, oder? Wenn wir gefallen sind, zu wissen, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Der lässt uns nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Verstehen wir? Sondern er hat versprochen, aus meiner Hand. Was? Kann euch niemand reißen. Ist das nicht herrlich? Seht ihr, der William Busch hat dazu mal so eine schöne Geschichte erzählt, wo er beim Bergwandern war. Und dann mussten sie über so eine kleine Schlucht springen. Na, da ging es ordentlich nach unten. Na, war bloß ein kleiner Absatz. Aber die Gruppe der Wanderer stand da so davor. Und da war so ein drahtiger, junger Bergführer, der springt einmal rüber. Na, so ein richtig ordentlicher Bursche. Schön braun gebrannt, hat er gesagt. Und richtig sehnig und drahtig. Und dann hatten die ersten Angst, über diesen Absatz rüber zum Springen. Und dann streckt dieser Bergführer seine Hand dem Touristen entgegen, der Angst hatte. Und sagt, nehmen Sie meine Hand. Diese Hand hat noch niemanden losgelassen. Und da hat William Busch gesagt, da waren seine Gedanken schon bei einer ganz anderen Hand, ne? Die auch noch niemanden losgelassen hat, die durchbohrte Hand Jesu. Wenn ich meine Hand in seine lege, darf ich eines wissen, er lässt mich nie mehr los. Und wie schön erlebe ich diese Gnade Gottes doch an seinem Handeln, gerade mit diesem untreuen Volk Israel. Wie er am Ende, es geht durch viel Not für Israel und durch eine furchtbare Not, aber er lässt sein Volk nicht fallen. Das ist herrlich. Aber in der Offenbarung 16, nun, wenn wir wieder zurückgehen, liegt der Fokus auf einer anderen Sache. Da trocknet auch der Euphrat aus, aber das ist nicht die Rede davon, dass Israel nach Hause kommt, sondern jawohl, damit den Königen der Weg bereitet wird. Also auch hier geht es wieder darum, wenn der Euphrat austrocknet, dann entsteht dabei was? Ein Weg. Das haben wir gesehen, das war im Alten Testament der Fall und das ist hier im Neuen Testament der Fall. Einmal ging es um den Weg für das Volk Israel und einmal ging es um den Weg für die Könige. Was für Könige? Bitte? Könige aus dem Osten. Steht da aus dem Osten? Bei dir schon. Das ist eine Luther-Übersetzung. Na? Was steht denn, hat jemand eine Elberfelder? Das steht auf alle Fälle nicht Osten.
Vom Anfang der Sonne.
Vom Anfang der Sonne, sehr gut. Na, vom Anfang oder vom Aufgang? Das ist Osten. Na? So, und jetzt ist, aber das ist ganz schön. Warum schreibt der Johannes das so? Der könnte doch einfach Osten schreiben. Ne, ist ganz einfach. Was war denn der Johannes? Wo kam denn der her? Aus welchem Volk? Das war ein Jude. Na, und wenn wir das Alte Testament durchgehen, da gibt es zwei Begriffe für Osten. Der eine Begriff heißt so viel wie Anfang oder vorne dran. Und der zweite Begriff im Hebräischen bedeutet so viel wie Aufgang. Und der wird manchmal noch versehen mit dem Wort Sonne. Und dann steht auch im Alten Testament Aufgang der Sonne. Na, manchmal stehen beide Begriffe in einem Satz. Dann heißt es, na, zum Beispiel dem Altar, der, dem Eingang, der an der östlichen Seite liegt, Richtung Aufgang der Sonne. Gell? Da kommt auch der Name Europa her. Was heißt nämlich Europa? Was bedeutet der Name Europa? Hast du das schon mal aufgeschrieben? Das habe ich bestimmt schon mal irgendwann gesagt. Ja? Genau, Europa, der semitische Name, na, Ereb, bedeutet Land des Dunkels oder des Untergangs, na, weil da die Sonne untergeht. Und jetzt ist es interessant, wenn wir einmal durch die Stiftshütte gehen. In welche Richtung geht man durch die Stiftshütte, durch den Tempel? Man kommt von Osten und geht immer Richtung Westen. Das ist ganz interessant. Die katholische Kirche hat alle ihre Altäre, zumindest in den älteren Kirchen, in welche Richtung gerichtet? Nach Osten, also genau entgegengesetzt. Im Alten Testament finden wir das auch. Wer betete nach Osten? Die den Sonnengott angebetet haben, die Sonne, ganz genau, das war Götzendienst. Ganz interessant, ne? Also, da müsste man mal den Kollegen in der katholischen Kirche mitteilen, dass sie bitte die Altäre, wenn dann schon, auf die andere Seite zu stellen haben. Ne? Aber es ist ganz gut, man kann auf die Art und Weise, ist tatsächlich so, ne? Im Alten Testament ist das Anbeten nach Osten immer verbunden mit Götzendienst. Ne? Also, der alttestamentliche Gottesdienst ging von Osten, das war der Anfang, in Richtung Westen. Und wenn Jesus am Ende in den Tempel in Hesekiel, wieder der in Hesekiel berichtet und wieder einzieht, dann kommt er durch welches Tor? Durch das Osttor in den Tempel. Und das wird dann für immer verschlossen. Das heißt, Osten steht ein Stück weit für Anfang, ne? Weil da beginnt mein Tag und deswegen auch, ne, das Vordere oder der Anfang oder eben auch Aufgang der Sonne. Das heißt, wenn hier vom Aufgang der Sonne die Rede ist, dann dürfen wir einen Fehler nicht machen. Diese Könige kommen nicht woher? Aus Japan oder China. Ne? Manche legen das an dieser Stelle rein und sagen, die kommen ganz aus dem Osten, die kommen aus China oder Japan, da wo die Sonne aufgeht. Das ist aber nicht der biblische Sprachgebrauch. Wenn wir jetzt alle Stellen im Alten Testament mal anschauen, wo der Ausdruck Aufgang der Sonne steht, wo dieser komplette Ausdruck steht, sind, glaube ich, 20 oder 30 Stellen, das hält sich in Grenzen, da ist man schnell durch. Und dann wird man feststellen, dass dieser Ausdruck immer eine Himmelsrichtung bezeichnet, und zwar den Osten gesehen von wo aus? Jerusalem. Sehr gut. Gesehen von Jerusalem, von Israel aus. Und da gibt es zum Beispiel eine ganz interessante Stelle, schlagt mal bitte auf, Jesaja 41, Vers 25. Wenn wir da mal hineinschauen. Darf gerne mal jemand vorlesen, Jesaja 41, Vers 25.
Und ich habe ihn von Norden her erweckt und er kam herbei von seinem Aufgang her, den, der meinen Namen anruft. Und er tritt auf Fürsten wie auf Lehm und wie ein Töpfer, welcher Ton zerknetet.
Darf ich gerne weiterlesen bis zum Vers 29.
Wer hat es verkündet von Anbeginn, dass wir es wüssten? Und ehedem, dass wir sagen könnten, es ist recht. Ja, da war keiner, der es verkündete. Ja, keiner, der es hören ließ. Ja, keiner, der eure Worte gehört hätte. Als erster habe ich zu Zion gesagt, siehe, siehe, da ist es. Und Jerusalem will ich einen Freudenboten geben. Und ich sah ihn, und da war niemand. Und unter diesen war kein Bescheidgeber, dass ich sie hätte fragen können und sie mir Antworten gegeben hätten. Mhm. Siehe, sie allesamt, Eitelkeit, Nichtigkeit sind ihre Machtwerke, Wind und Leere, ihre gegossenen Bilder.
Sehr gut. Und dann vielleicht noch den Vers 1. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Wer ist denn hier, von wem ist hier die Rede?
Von Jesus.
Ja, das ist der Messias, oder? Ganz genau. Ne? Da ist auf der einen Seite, ne, denken wir dran, es gab auch Könige, die aus dem Land des Nordens kamen und über den Sonnenaufgang, ne, über den Osten nach Israel kamen und die auch Gott angerufen haben, wenn wir beispielsweise denken, Nebukadnezar oder dann auch später Kyros als Werkzeug, ne, Gottes. Ne? Aber hier ist zweifelsohne die Rede vom Messias in dieser Stelle. Ne? Ganz genau. Der von Sonnenaufgang herkommt. Das ist das, was wir gerade gehört haben, oder? Was Hesekiel berichtet. Also, wenn wir jetzt hier zurückgehen, vom Aufgang der Sonne kommen die Könige, das heißt, das gibt die Himmelsrichtung an. Wenn wir in diesen Text nochmal hineinschauen, dann sehen wir, welche Könige es sind, die dort in Summe kommen. Schaut mal in den Vers 14 hinein.
Sind Geister von Teufeln und die tun Zeichen.
Okay, richtig. Das sind Geister, da ist die Rede von Geistern, da kommen wir gleich noch drauf, die Zeichen tun. Aber wem tun die Zeichen? Und da ist dann auch die Rede von den Königen in diesem Vers 14. Ja. Jawohl, da ist die Rede von den Königen des ganzen Erdkreises, oder? Das heißt, da geht es also nicht nur um Könige aus dem östlichen Bereich, sondern es geht um Könige aus dem der ganzen Erde. Jetzt kann man sich noch die Frage stellen, was ist mit ganzer Erde gemeint und wohin kommen diese Könige? Wohin kommen sie? Wenn sie jetzt über den Euphrat schreiten aus östlicher Richtung, ich nehme wieder die Blickrichtung ein, die wir vorhin gehört haben, ne, von Jerusalem aus gesehen, aus östlicher Richtung, woher kommen die dann also? Oder wohin kommen die? Wohin gehen die? Armageddon. Jawohl, die gehen nach Armageddon und wo liegt denn Armageddon? Nicht im Osten von Jerusalem, das liegt dann etwas im Norden oben, das ist Harmageddon, das ist ganz interessant, da kommen wir gleich noch drauf, das heißt Berg von Megiddo und das ist also diese Stadt Megiddo, die hat eine ganz besondere Bedeutung in der Geschichte der Juden, werden wir in der Bibel, werden wir gleich noch sehen. Und dort ist die Ebene Jezreel, das ist eine große Ebene. Na, schon Napoleon hat diese Ebene gesehen und hat gesagt, Mann, die wäre optimal für eine Schlacht. Und tatsächlich wurden in dieser Ebene auch schon viele Schlachten geschlagen. Aber wohin kommen sie jetzt? Also diese Könige kommen, und das von dem ganzen Erdkreis die Könige kommen, aus östlicher Richtung hinein in das Land Israel. Das ist der Punkt. Und wenn wir jetzt einmal Sacharja 14 noch aufschlagen, wir müssen ein paar Mal blättern heute Abend, das hilft alles nichts, dann finden wir auch diese Stelle schon im Alten Testament vorausgesagt. Sacharja 14 und da mal den Vers 1. Und den Vers 2. Sacharja 14, 1 und 2. Gerne jemand vorlesen.
Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden.
Dankeschön. Mal nur bis dahin. Das heißt, welche Nationen werden hier versammelt in Israel? Was berichtet Sacharja?
Alle.
Da steht alle Nationen. Und das wird am Ende geschehen. Das heißt, diese Könige der ganzen Erde, ne, für Erdkreis, da steht im Griechischen Oikumene, das kennen wir auch, oder? Da kommt das Wort Ökumene her. Ne? Das bezeichnete im griechischen Sprachgebrauch den ganzen damals bekannten und bewohnten Erdkreis. Ne? Das Alte Testament gibt uns aber einen noch tieferen Blick. Er steht wirklich, von der ganzen Erde werden die Nationen, alle Nationen werden versammelt. Nach Israel. Das steht hier von Osten. Na, warum ist hier der Euphrat als genannt? Was bildete nämlich der Euphrat in der biblischen Prophetie? Das ist ganz interessant. Wessen Grenze bildet der Euphrat in der biblischen Prophetie? Vielleicht aber noch einmal und dann gehen wir in die Offenbarung wieder zurück. Josua 1, Vers 4, das ist nur eine Stelle von mehreren. Bitte schlagt mal auf, Josua Kapitel 1, Vers 4. Da bekommt der Josua eine Prophetie, sozusagen eine Verheißung von Gott. Was steht hier?
Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Stadtstrom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein.
Das heißt, von wo bis wo geht Israels Grenze in Ost- und Westrichtung? Hier. Bis wohin geht die? Bis an den Euphrat. Wenn die jetzt also den Euphrat überschreiten, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass sie wohin kommen? In das Gebiet, das Gott Israel verheißen hat. Das hat Israel zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Die sind noch ein Stück weg, oder? Die müssen dann schon noch ein Stück wandern, oder? Aber es ist interessant. Es gab eine Zeit, da hatte Israel tatsächlich Gebiet bis zum Euphrat. Unter wem? Nein? Nein, unter David. Unter David hatte Israel einen Einflussbereich bis an den Euphrat. Der Salomo hat es dann noch ein Stück weit aufrechterhalten. Gell? Aber David hat es erobert, bis an den Euphrat. Da hat er seine Schlachten geschlagen. Das war dann natürlich nicht der Euphrat, wenn wir Richtung Bagdad rübergehen, ne, Richtung Babylon, sondern nach Norden drauf gehen, Richtung Assyrien, oder wenn wir das auf der Karte betrachten. Und wenn wir jetzt in Hesekiel die letzten Kapitel studieren, wie das Land Israel aufgeteilt wird im tausendjährigen Reich, wenn Jesus wiederkommt, dann reicht das Land in seiner Spitze bis wohin? Das wird bis an den Euphrat reichen. Da bildet der Euphrat die Obergrenze. Also deutlich größer als das, was Israel heute als Land innehat. Und jetzt über den Euphrat zu schreiten, bedeutet also, wenn ich diese biblische Prophetie sehe, da wird eine Grenze überschritten. Oder das war die eigentliche Grenze Israels. Oder? Diese Könige überschreiten die Grenze und sie dringen hinein in dieses Land Israel. Und es ist interessant, sie versammeln sich hier. Und warum versammeln sie sich im Land Israel, diese Könige? Was haben sie vor? Was ist ihr Ziel? Israel zu vernichten, ganz genau. Ne? Da geht es darum, Israel zu vernichten. Und letztlich nicht nur Israel, sondern wenn wir in Offenbarung jetzt zurückgehen und einmal in Kapitel 19 noch hineinschauen, und dort in den Vers 19, Kapitel 19, Vers 19, dann finden wir die Motivation für diesen Krieg, um die es eigentlich geht. Mit wem will der Antichrist Krieg führen? Super gut, mit Jesus. Mit dem, der auf dem Pferd saß. Das ist in Offenbarung 19 Jesus, oder? Das heißt, dieser ganze Hass gegen Jesus entlädt sich jetzt, indem er auf wen den Hass abwälzt? Auf Israel, auf Gottes Volk. Und jetzt ist es interessant, wenn wir das einmal sehen. Der Euphrat wird getroffen durch diese Zornesschale und der Euphrat trocknet aus, die Heere kommen dort zusammen und wie die Sache ausgeht, das wissen wir, oder? Wie geht sie denn aus? Was passiert mit diesen Heeren, die dort in Armageddon versammelt sind und gegen Israel ins Feld ziehen? Was wird mit ihnen passieren? Bitte? Die werden vernichtet. Wie werden die denn vernichtet? Wisst ihr, was Sacharja schreibt? Was wird mit denen passieren? Das Blut wird bis an den Zaun der Pferde reichen, richtig? Was noch? Mit dem Haut? Ja, mit dem Hauch seines Mundes, das ist im Thessalonicher Brief, ne, wird dort den Antichrist vernichten, oder? Und was wird mit den Menschen passieren, die dort zur Schlacht versammelt sind?
Das Fleisch verfault an ihrem Körper.
Jawohl, bei lebendigem Leib werden die verfaulen. Das ist unvorstellbar. Die werden einfach vernichtet. Und dann merke ich, dass alle Rebellion gegen Gott am Ende wohin führt?
Tod.
In den Tod. In den Tod, ganz genau, ins Nicht. Verstehen? Das führt immer, da ist die Hure Rahab, oder? Wenn wir uns einmal diese Situation in Jericho vor Augen halten, da ist diese Hure Rahab, oder? Und die lässt die Kundschafter in ihr Haus und die versteckt die unter Lebensgefahr und ermöglicht ihnen einen Fluchtweg. Warum? Weil sie weiß, genau, die sagt den Kundschafter etwas ganz Interessantes, die sagt, wir wissen, die wussten das, wir wissen, wie Gott, was Gott an euch getan hat. Und die Knie unserer Soldaten, unserer Männer, die zittern, sagt sie. Aber die haben sich trotzdem entschlossen, was zu tun? Gegen Gott zu kämpfen. Warum?
Aber weißt du, warum?
Warum?
Wenn ich das wissen, wenn ich was nicht weiß, dann mache ich es nicht.
Oder wenn ich weiß, dass es schief geht, oder? Ja. Warum? Das ist eine super Frage. Warum haben die sich entschlossen, trotzdem gegen Gott zu kämpfen? Es gibt zwei Seiten für das Warum.
Der Teufel mischt sich da ein?
Ja, richtig. Aber das ist ganz interessant. Wir als Christen haben immer gern den Teufel als Ausrede. Ne? Das ist so die probate, fromme Ausrede. Kann ich gar nichts dafür, der Teufel ist schuld. Ne? Das hat schon mal jemand gemacht. Wer macht das? Wer hat den Teufel gleich mal parat?
Wer?
Die Schlange war es, jawohl. Ne? Also, der Adam hatte seine Frau und Gott als Ausrede, die Frau, die du mir gegeben hast, ne? Ist auch praktisch, kann man aber nur als Mann anwenden. Und ne? Wurde von Gott nicht akzeptiert. Und die Frau hatte die Schlange parat. Wurde von Gott auch nicht akzeptiert. Jeder ist für seine Schuld selbstverantwortlich. Ich kann meine Schuld nicht auf einen anderen abwälzen. Nur auf einen. Jesus. Auf den kann ich sie abwälzen und der übernimmt sie. Ist das nicht herrlich? Da werde ich frei von meiner Schuld. Aber dazu muss ich meine Schuld vorher
bekennen.
Na, weil bekennen bedeutet, dass ich meine Schuld dass ich sie hinlege, oder? Und wenn Gott meine Schuld vergibt, na, dass er sie nimmt und an einen anderen weitergibt, dann muss sie erstmal auf dem Tisch liegen. Ich muss bekennen, ja, die Schuld bekennen, zugeben und dann darf ich erleben, wie Gott in Jesus Christus vergibt. Ist das nicht herrlich? Aber da, wo ich Ausreden suche, funktioniert es nicht. Also der Teufel ist natürlich im Hintergrund die böse Macht. Verstehen wir, die natürlich genau die Menschen dahin treibt. Aber der Mensch tut es selber. Warum tut der Mensch das? Jawohl, weil er Jesus nicht annehmen will. Und was hindert mich denn, Jesus anzunehmen?
Meine Sünden.
Meine Sünden? Letztlich, was, da kam es gerade, oder?
Stolz.
Mein Stolz. Da müsste ich meine Knie beugen. Ich glaube, ich habe die Geschichte hier auch schon erzählt, oder? Jetzt fällt mir der Name von dem Bruder nicht mehr ein. Das war im Zweiten Weltkrieg und der war Sanitäter und der hatte immer ein Loch daneben sich noch gegraben, na, wenn sie in den Schützengräben lagen, damit er die Verwundeten reinziehen konnte. Dann hat er erzählt, wie er in seinem Loch lag und er hatte immer vor sich ein Neues Testament liegen, oder? Und dann plötzlich sprang ein Artilleriebeobachter neben ihm in das Loch hinein. Da war ja noch ein Platz, oder? Und dann sah er dieses Neue Testament und das war so ein richtig eingefleischter Nazi und dann lacht er ihn aus und sagt doch, ich werde meine Knie nie vor so einem gekreuzigten Juden beugen. Und in dem Moment hat der Helmut Spörl berichtet, knallte den Schuss und traf diesen Mann in den Kopf und er war tot. Und jetzt musste er seine Knie vor dem gekreuzigten Juden beugen. Das ist dramatisch. Seht ihr, Jesus ist der König, den Gott ausgesucht hat. Und dann heißt es im Psalm 2, oder? Da ist auch genau von diesem Zusammenrotten aller Völker die Rede. Da heißt es, wie die Könige der Erde miteinander, oder? Wieder den Herrn und seinen Gesalbten sich zusammenrotten, oder? Und dann heißt es aber, der Herr im Himmel, der im Himmel thront, lacht ihre und der Herr spottet ihre. Und dann sagt er, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Und dann geht es um den Messias, um den König. Und dann kommt der Abschluss des zweiten Psalmes. So herrlich. Da heißt es dann, dass man sich ermahnen lassen soll. Gell? Und dann geht es darum, das müssen wir einmal noch lesen, tut mir leid, noch einmal blättern. Bitte, Psalm 2. Das muss man gelesen haben. Na, Psalm 2. Dieser Abschluss. Und dann heißt es hier im Vers 10, und nun, ihr Könige, seid verständig und lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Es gehört immer beides zusammen, oder? Der Spurgeon hat mal sehr schön gesagt, Gottesfurcht ohne Freude, das ist Pein. Aber Freude ohne Furcht ist Vermessenheit. Gott ist immer noch Gott. Gell? Dient ihm mit Furcht und freut euch mit Zittern. Das gehört zusammen. Und jetzt kommt's. Küsset den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr nicht umkommt auf den Weg. Gell? Denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl denen, die bei ihm Zuflucht nehmen. Ist das nicht herrlich? Küsset den Sohn. Und das Wort, das hier gebraucht wird, kann auch so viel bedeuten wie küsset ihm die Füße. Na, wohin hat der Judas geküsst? Auf die Wange, der wollte sich nicht beugen, oder? Verstehen wir? Gell? Küsset ihm die Füße, das unterwerft euch dem Sohn, oder? Erkennt ihn an. Und was passiert? Wohl denen, die bei ihm Zuflucht nehmen. Glückselig kann ich übersetzen. Da wird mein Leben voller Glück. Versteht ihr? Da kommt echtes Leben dabei raus, wenn ich mich beuge, wenn ich mein Leben Jesus zu Füßen lege und den König anerkenne. Aber wo ich das nicht tue, da laufe ich am Ende ins Gericht. Seht ihr, so war es bei der Hure Rahab. Die Männer wussten genau, was kommt. Und sie haben sich entschieden, lieber gegen Gott zu kämpfen, als ihre Knie vor ihm zu beugen. Und hier erleben wir das auch wieder so. Die Menschen hier haben sich entschieden, lieber gegen Gott zu kämpfen, als ihre Knie vor ihm zu beugen. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Und daran merken wir das Gericht Gottes. Die ziehen hier in Israel zusammen. Aber was brauchten sie? Was war das äußere Zeichen für sie, dass sie zusammenziehen sollen? Was hat es ihnen erst ermöglicht? Sehr gut, der ausgetrocknete Euphrat. Ohne den wären sie gar nicht in der Lage gewesen, dort zusammenzuziehen. Und wer hat diesen Euphrat ausgetrocknet?
Jesus.
Und da merke ich etwas ganz Dramatisches. Was erkenne ich jetzt auf einmal? Jesus trocknet diesen Euphrat aus. Also vielleicht mögen die noch gedacht haben, das ist ja eine fundige Sache. Ne? Jetzt ist der Fluss trocken, da können wir aufmarschieren, oder? Denk nur an die Geschichte mit dem Apostel Paulus, wo er mit seinem Schiff losfährt. Also er fährt ja gar nicht, er ist ja Gefangener. Ne? Und dann heißt es, ne, er mahnt noch und sagt, wir sollten nicht mehr fahren um diese Jahreszeit. Aber der Kapitän, der so seeerfahren war, der lacht nur und sagt, ja, freilich können wir da fahren, oder? Ne, verstehen wir, der Hauptmann macht auch Druck, wir fahren natürlich, oder? Und dann heißt es, dass in den ersten Tagen der Wind... Wie heißt es in der Apostelgeschichte 27? Was war mit dem Wind? Der stand günstig. Oder werden die sich gedacht haben, da siehst du mal diese Landratte. Ne? Verstehst du? Keine Ahnung von der Seefahrt. Und es schaut erst mal günstig aus. Und dann kam der Sturm. Und als der verlorene Sohn von zu Hause weggelaufen ist, da hat es erst mal günstig ausgeschaut. Und jetzt schaut es auch wieder günstig aus. Und wer macht das in diesem Fall? Das ist Gott. Erinnern wir uns noch an die Sacharja-Stelle, da hat Gott gesagt, wer die Heere dort versammeln wird. Ich werde die Nationen, alle Nationen versammeln. Und das steht auch hier, wenn wir in den Vers 16 schauen. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Das heißt, dass der Euphrat austrocknet, das ist Gottes Gericht. Er lässt die Menschen laufen. Und jetzt kommt dieser Einschub. Ne? Und da merke ich auch, ne? Nur weil eine Sache günstig ist, heißt es noch nicht, dass es in Gottes Willen ist. Oder? Der Jonah, bei dem war die Sache auch günstig gestanden. Oder? Der entscheidet sich, ich gehe nicht nach Ninive. Der läuft dann an den Hafen hinunter und dann findet er ein Schiff, das nach Tarsis fährt. Das ist genau entgegengesetzt, andere Richtung. Das ist ja ein pfundiger Zufall. Ne? Da ist ja perfekt, Gottes Wille, oder? Und er hat auch noch einen Platz frei, vielleicht mit mehr Blick, keine Ahnung. Ne? Aber es war nicht Gottes Wille. Ich kann nicht einfach nur an äußeren Umständen Gottes Willen festmachen. Gott kann äußere Umstände gebrauchen. Oder? Natürlich, sehen wir auch in der Bibel.
Aber es muss ja mit der Bibel übereinstimmen.
Aber es muss mit der Bibel und mit seinem Willen übereinstimmen. Sehr gut. Der Jonah hat ein ganz klares Wort, geh nach Ninive. Und wenn ich ein Wort Gottes habe, oder? Das mich ganz klar in eine andere Richtung weist, dann brauche ich Gott nicht, um ein Zeichen zu beten, ob ich vielleicht doch was anderes machen sollte. Das ist dann Blödsinn. Das wird nicht geschehen. Wenn ein Mensch ehrlich sucht an so einer Stelle, wenn er ehrlich fragend ist, weil er vielleicht dieses Wort nicht verstanden hat, dann wird er auch eine ehrliche Antwort Gottes bekommen. Aber da, wo es klar ist, das war es beim Jona, oder? Da brauche ich Gott nicht mehr fragen. Das soll ich einfach tun. Sie gehen über den Jordan, über den Euphrat. Und jetzt ist es interessant, jetzt wird berichtet, wie kriegt denn der Antichrist die Menschen dazu, die Könige, in diesen Kriegszug mitzumarschieren. Und das berichtet er in diesem Einschub. Was passiert hier? Drei Personen wirken hier mit, oder drei Akteure. Drei plus drei. Und sechs. Ha? Sind wir wieder bei der Zahl des Menschen ohne Gott. Ne? Also, welche drei Akteure? Welche drei haben wir hier als allererstes?
Der Drache.
Wen noch?
Das Tier.
Und der falsche Prophet, der übrigens an dieser Stelle das erste Mal falscher Prophet genannt wird. Okay, das ist dieses zweite Tier, haben wir gesehen, wenn wir an Offenbarung 13 zurückdenken. Und was passiert aus diesen drei?
Da kommen jeweils drei Geister raus. Also
Jawohl. Und wo kommen die her? Die kommen aus ihrem Mund. Das hat eine Bedeutung, oder? Aus diesem Mund kommen drei Geister. Was für Geister sind es? Unreine Geister. Gibt es auch reine Geister?
Der Heilige Geist.
Noch zum Beispiel. Und Gott ist auch Geist, oder? Verstehen wir natürlich. Es gibt auch. Und auch die Engel sind letztlich Geistwesen, oder? Also es gibt natürlich reine und unreine Geister aus dem Mund dieser drei. Und da sehen wir das jetzt, gell? Wunderschön, schon in der Offenbarung Kapitel 13 und 12. Da haben wir sie auch schon gesehen. In Kapitel 12 waren sie noch zu zweit. Ab Kapitel 13 sehen wir sie immer zu dritt. Na? Das ist die unheilige Dreiheit. Verstehen wir? Der Drache, der seine Macht dem Tier gibt, und der falsche Prophet, der seine Macht nutzt, um die Menschen zur Anbetung des Tieres zu führen. Genau wie Gott Vater seinem Sohn die Macht gibt und der Heilige Geist die Wunder tut, ne, und die Wirkung tut, damit die Menschen Jesus anbeten. Der Heilige Geist hat nur ein Ziel, nämlich Jesus verherrlichen. Der falsche Prophet hat ein Ziel, dass die Menschen das Tier anbeten, Offenbarung 13.
Was ist gemeint mit dem Tier?
Ja, jetzt könnte man leider nicht mehr alles wiederholen, aber nur ganz kurz, was ist das Tier?
Antichrist.
Das ist der Antichrist. Und warum der Begriff Tier? Ist ganz einfach. Bitte?
Ja, in der Bibel werden ja oft Menschen, die sich von Gott entfernt haben, auch als Tier. Zum Beispiel Nebukadnezar ist ja auch ein Tier geworden.
Sehr gut, der wurde auch wie ein Tier. Sehr gut. Ne? Und der Begriff, der hier für Tier steht, der wird nie für ein Opfertier. Das bezeichnet immer wilde Tiere, ne? Unreine Tiere. Ne? Das heißt, der Mensch ohne Gott wird zur Bestie. Das ist das, was wir hier sehen. Okay? Und er wird dann auch als ein furchtbares Tier dargestellt. Ne? Im Buch Daniel schon und dann nochmal in Offenbarung 12 und 13, da finden wir was. Ne? Gut, und diese drei, also das wird der große Herrscher sein. Ne? Und der hier wird die Wunder tun, der wird auch die Menschen versiegeln, wie der Heilige Geist die Menschen versiegelt, oder? Nur wird er sie versiegeln für das Tier. Das ist der Unterschied. Ne? Und aus deren Mund kommen nun unreine Geister. Und was tun diese unreine Geister? Was steht hier über die? Wie sind die? Bitte? Wie Frösche? Ja, da steht nicht, dass es Frösche sind, bitte, sondern da steht davor ein Wie. Das ist ganz wichtig, haben wir schon oft gesehen in der Offenbarung, dass wir achten müssen darauf. Da steht ganz oft noch ein Wie dabei. Das heißt, dass wir das beachten. Also, die sind wie Frösche. Da wird also etwas dargestellt. Und was tun die jetzt? Was tun die? Die tun Zeichen.
Geht für die Könige der ganzen Welt.
Jawohl, und bringen die Könige der ganzen Welt. Das heißt, am Ende geht es hier um was? Was bewirken die? Wenn wir das mit einem Wort zusammenfassen wollen. Sehr gut, die bewirken Verführung. Ja, jetzt klar, unten kann ich nicht mehr gescheit schreiben, aber man weiß ja, dass es Verführung heißt. Oder? Das Ganze ist das interessant. Wo beginnt also diese Verführung mit diesen unreinen Geistern? Was? Die beinhaltet zwei Elemente. Sehr gut. Sehr gut. Verführung beginnt mit der Unwahrheit, mit dem gesprochenen Wort, oder? Und jetzt ist es ganz interessant, was wirkt in diesem Wort des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten? Wer wirkt dort?
Unreine Geister.
Unreine Geister. Nun, das kann der Heilige Geist kann auch wirken durch das, was ich rede, oder? Und jetzt warnt die Bibel schon im Timotheusbrief, warnt Paulus den Timotheus vor den Lehren von wem? Sehr gut, vor den Lehren der Dämonen, 1. Timotheus 4, Vers 1. Das ist super gut, schlagen wir es einmal auf, oder?
Ja.
Sehr gut, ne? Vor den Lehren der Dämonen, 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 und 2 und 3. Wir summieren so ein bisschen auf, ne? Also, 1. Timotheus Kapitel 4, 1 bis 3, darf gerne mal jemand vorlesen.
Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden. Verführt durch das heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen. Es sind Diese Leute, die das Heiraten verbieten und Enthaltsamkeit von Speisen gebieten, welche Gott doch dazu geschaffen hat, dass die Gläubigen und alle, welche die Wahrheit erkannt haben, sie mit Danksagung genießen sollen.
Also ist ganz interessant, oder? Da ist die Rede von betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen, die durch Heuchelei von Lügenrednern verteilt werden. Und dann ist die Folge ganz interessant, ne, die auch gerade hier schon erwähnt wurde, die gebieten, ne, da ging es in dem Fall um ganz spezielle, ne, gebieten nicht zu oder verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott doch geschaffen hat. Das kennen wir auch, oder? Ne? Das gab es schon, bevor es entsprechende Vereinigungen gab, ne? Nämlich gerade damals gab es verschiedene auch sektiererische Bewegungen in der Frühkirche, ne? Wenn wir da an die Gnosis denken oder dann auch an manche dann fast schon schwärmerische Bewegungen, die sich breit gemacht haben, und da gab es eben genau das unter anderem, dass man zum Beispiel verboten hat zu heiraten, weil man gesagt hat, wer heiratet, das ist unheilig, ne? Viel heiliger ist man, wenn man unverheiratet bleibt. Ja, einer der größten Kirchenlehrer war ein absoluter Verfechter dieser Geschichte, das war Hieronymus. Ne? Wenn man das mal studiert, das Leben eines Hieronymus, wird man schnell merken, dass der Mann am Ziel vorbeigeschossen ist am Ende. Ne? Der dachte, wenn ich hier nicht heirate, und der hat dazu auch die Leute ermutigt, ne, dass ich dann heiliger vor Gott lebe. Natürlich biblisch völliger Blödsinn. Ne? Und da kommt dann auch die Lehre her, übrigens, die dann entwickelt wurde, dass Josef und Maria nie miteinander Geschlechtsverkehr hatten, dass Jesus von Maria geboren wurde und dass die anderen Kinder nur Verwandte Jesus sind, aber nicht Kinder der Maria. Dabei macht die Bibel das in ihrer Wortwahl sehr deutlich, dass genau das nicht der Fall ist. Ne?
Bis Jesus gebar.
Richtig. Und auch dafür haben die dann Ausreden. Wenn du willst, kann ich dir gerne mal schicken, was der Hieronymus sich so dazu überlegt hat. Ne? Also, ne, ist natürlich am Ende Blödsinn. Die Bibel ist da einfach ganz klar. Ne? Giuseppe, hast völlig recht. Ganz genau, richtig. Sehr gut. Also, aber wir merken, das gibt Lehren der Dämonen. Ja, wie kann ich denn so eine Lehre der Dämonen erkennen?
Wenn sie nicht mit dem Gott Wort zum Beispiel.
Richtig, ich brauche immer die Wahrheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, in Gottes Wort zu Hause zu sein. Dass wir prüfen an Gottes Wort, was man uns sagt, mit was man konfrontiert wird. Denken wir nur mal heute in die Welt hinein, oder? So viele Strömungen, mit denen wir konfrontiert werden. Wir haben gerade noch geredet, in der Biologieunterricht, 8. Klasse, brauche ich nicht erzählen, was man da so alles durchnimmt. Ne? Aber da ist ganz klar, da ist alles in Ordnung und alles ist richtig und alles ist plötzlich natürlich, obwohl es eigentlich gar nicht natürlich ist, oder? Verstehen wir? Das kann ich nur noch erkennen, in diesem Chaos und Durcheinander, wenn ich in Gottes Wort schaue. Und wenn ich mein Denken prägen lasse von Gottes Wort. Wenn ich mir angewöhne, zu hinterfragen, das, was ich höre, was ich lese, mit was ich konfrontiert werde, zu fragen, ist das wirklich in Übereinstimmung mit Gottes Wort? Das ist so wichtig, dass wir das tun. Ja? Die Leute hier werden darauf reinfallen. Ja? Und diese unreinen Geister, na, die in diesen Lehren wirken, das ist ganz interessant, na, die werden jetzt dargestellt wie Frösche. Warum Frösche? Wo kommen denn Frösche in der Bibel vor? Die kommen übrigens gar nicht oft vor. Richtig, beim Pharao. Na, im Alten Testament kommt 13 Mal der hebräische Begriff für Frosch vor. Und dann kommt er noch einmal hier im Neuen Testament vor. Und das war's dann. Mehr werden die Frösche nicht erwähnt. Aber wir wissen aus der Beschreibung der reinen und unreinen Tiere in 3. Mose 11, dass Frösche was sind? Unrein. Weil nämlich im Wasser lebende Tiere rein waren, wenn sie was hatten? Zwei Kennzeichen. Was muss einem Wasser... Flossen, Olga, sehr gut, genau, richtig. Und einen Schuppenpanzer, ja? Damit sie sich in diesem Element entsprechend bewegen können. Die Frösche haben das nicht. Wo lebt ein Frosch? Wo verbringt er viel Zeit? Im Wasser. Und wo noch? Bitte? Im Matsch. Jawohl, da überwintern die auch. Ne? Die leben im Schlamm, im Dreck. Ne? Verstehen wir? Was sind die noch, die Frösche? Wann sind die vor allem aktiv? Jawohl, also Frösche, da haben wir Schlamm oder Erde, da haben wir Nacht aktiv, oder? Und was sind sie noch in der Nacht? Zur Freude all derer, die in ihrer Nachbarschaft einen Gartenteich haben. Laut, wie laut quakt ein Frosch in Dezibel? Ich glaube um die 90, 85 bis 90, also so wie ein Rasenmäher. Ne? Also bitte kein Elektrorasenmäher, sondern so ein richtiger. Ne? Also, ne? Also... Jetzt ist ganz interessant. Jesus ist genau das Gegenteil. Der kommt aus dem Himmel und ist rein. Jesus ist Licht und nicht Nacht. Und Jesus, über ihn heißt, dass er nicht geschrien hat, dass er leise war. Merken wir was? Das ist genau das Gegenteil, was ein Frosch verkörpert. Und deswegen ist es ein wunderbares Bild in der Bibel, um diese Unreinheit der Dämonen auch auszudrücken, ne? Die uns damit hineinnehmen in den Schlamm und Dreck dieser Welt. Oder? Die nachtaktiv sind, die uns in die Dunkelheit hineinbringen. Das ist das, was passiert, wenn ein Mensch sich auf diese dämonischen Mächte einlässt. Und die laut sind. Und was passiert, wenn es die ganze Nacht quakt? Na, wer hat vielleicht so einen Froschteich in der Nachbarschaft? Habt ihr einen? Ihr habt ja so viele Tiere. Nee. Nein, keine Frösche. Schade. Wir hatten mal Frösche bei meinen Eltern im Teich. Ne? Da musste irgendwann mal umsiedeln unter Umständen, ne? Weil das wird dann schon etwas laut nachts und dann kann man nicht mehr schlafen. Oder? Und genau das machen die Dämonen auch. Die führen dazu, dass ein Mensch in Unruhe lebt. Wahre Ruhe in ein Leben bringt nur Jesus. Merkt mal, wie schön ein Frosch eine Verkörperung dämonischer Mächte ist. Ist kein Zufall, oder? Und diese Frösche, diese Dämonen verführen letztlich nicht nur durch ihre Lehre, sondern und durch was untermauern sie jetzt noch ihre Lehren? Durch Zeichen. Und das ist ein ganz großes Problem. Wenn wir in den 2. Thessalonicher Brief blicken würden, dann wird die endzeitliche Verführung beschrieben, wenn der Antichrist auftritt. Durch was wird er die Menschen verführen? Durch super gut, durch Zeichen und Wunder. Und das ist unser Problem. Der Mensch heute reagiert nur noch auf was?
Zeichen, Wunder.
Ja, denk mal, es gibt heute ja auch viele alternative Heilverfahren. Ich kann die jetzt hier nicht alle im Einzelnen aufzählen und bewerten. Aber wenn wir in die Details hineinschauen, dann kommen viele dieser Verfahren, haben einen okkulten Hintergrund. Die basieren gar nicht auf Wirkmechanismen, die es tatsächlich gibt, sondern die basieren auf okkulten Hintergründen. Ne? Zum Beispiel in der Homöopathie. Wir versuchen heute als Christen auf Homöopathie in eine christliche Ecke zu ziehen, aber es ist ganz spannend. Was hat denn Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, gesagt, wie seine Medikamente wirken? Wir müssen bloß mal ihn hören, der hat es sicher ausgedacht. Der hat nie behauptet, dass da ein Wirkstoff noch drin ist. Also der hat schon gesagt, das ist ganz, ganz klein. Ne? Nach D6 ist eigentlich wissenschaftlich schon gar nichts mehr nachweisbar. Ne? Aber der hat gesagt, die wirken, weil die kosmischen Kräfte gebunden werden in dieser Medizin. Und deswegen würden die auch hergestellt, wenn man sie bei Vollmond zum Erdmittelpunkt hin schüttelt, damit die kosmischen Kräfte drin gebunden werden. Und das macht die Deutsche Homöopathische Union noch heute so. Ne? Also nur mal als ein Beispiel. Ne? Und dann merke ich auf einmal, das hat mit Wissenschaft und Medizin nichts zu tun. Hätte Hahnemann noch nie den Anspruch gehabt. Wir versuchen das heute so zu tun, damit wir unser Gewissen reinhalten, wenn wir das Zeug nehmen. Aber es ist nicht gut. Es kann gar nicht funktionieren. Ja, wenn es funktioniert, ist es Gnade. Aber wenn ich mich auf diesen Mechanismus verlasse, dann verlasse ich mich auf. Aber jetzt reagieren die Menschen und sagen, es hilft doch. Zeichen und Wunder. Und wenn es hilft, dann ist es
gut.
Es ist gut. Was wird passieren? Was wird passieren, wenn ein Mensch unter Einfluss von okkulten Kräften geheilt wird? Was passiert?
Dann lenkt er sofort ab von Gott und
ja.
Der glaubt dann.
Richtig. Ne? Was passiert? Der Mensch ist ja nicht nur Körper, der Mensch ist auch
Geist.
Ne? Und zusammen sind sie Seele. Was passiert mit einer Krankheit, die der Teufel heilt? Der kann nämlich gar nicht wirklich heilen. Was macht der mit der Krankheit nur?
Verdrängen.
Ja, nicht verdrängen, sondern der verlagert sie von der körperlichen Ebene auf die seelisch-geistige Ebene.
Noch schlimmer.
Das ist noch viel schlimmer. Was wird nämlich irgendwann passieren, wenn genug Krankheit sich angesammelt hat in meiner seelisch-geistigen Ebene? Dann werde ich wieder körperlich krank, weil das ja ein Zusammenhang ist und dann ist es nicht mehr heilbar. Es gibt nur einen Ausweg und der wäre?
Jesus
Christus. Ich muss einfach Buße tun. Einfach zu Jesus kommen. Aber das ist ein großes Problem, die Menschen heute. Und auch wir stehen da in der Gefahr, dass wir auf Zeichen und Wunder gucken. Da, wo was los ist, da muss die Wahrheit sein. Muss sie da sein? Ha, in unserem Bundestag ist auch mächtig was los. Ob da immer die Wahrheit ist, weiß ich nicht. Ne? Also, ich muss hier keine Politik machen. Also, aber verstehen wir, Zeichen und Wunder, das ist das, womit der Antichrist verführen wird. Und das ist das, was hier passieren wird. Wir sollen lernen, nicht auf Zeichen und Wunder zu schauen, sondern als allererstes
an Jesus,
auf Gottes Wort zu hören. Und wenn dann Zeichen und Wunder geschehen, die in Übereinstimmung mit Gottes Wort sind, ja, dann dürfen wir uns freuen, oder? Gott ist ein Gott, der auch heute noch Wunder tut, jawohl.
Dann ist es ja mit seinem Wort
richtig. Richtig. Aber auch da brauchen wir die richtige Zuordnung. Gell? Wir sehen, wenn wir beispielsweise nur mal das Thema Krankenheilung hernehmen. Naja, Gott kann heute Kranke heilen, wie er es damals gemacht hat. Aber wir sehen, wenn wir mal alle, macht euch mal die Freude oder den Spaß und schreibt euch alle Stellen über Krankenheilungen raus. Und ihr werdet erstaunt feststellen, dass ich ganz, ganz viele Krankenheilungen in den Evangelien finde. In der Apostelgeschichte, je weiter ich fortschreite, umso weniger. Und wenn ich dann in die Briefe gehe, die später noch geschrieben wurden, dann spielt das Thema Krankenheilung gar keine Rolle mehr.
Und jede Krankheilung, was Jesus macht, ist mit Gebet verbunden.
Richtig, ja, ganz genau. Ne? Aber das machen ja viele heute auch noch. Ne? Also gibt ja auch in christlichen Kreisen dann Krankenheilung mit Gebet. Ne? Aber ich merke auf einmal, das Thema nimmt ab. Nicht, dass Gott nicht mehr heilt, aber Gott hat andere Prioritäten gesetzt. Verstehen wir? Warum war die Krankenheilung am Anfang so wichtig? Richtig. Da war Krankheit und Sünde verbunden, oder? Denkt man an Markus 2. Und wenn einer kommt, der Sünde vergeben kann, dann muss der auch logischerweise Kranke heilen können. Das geht ja Hand in Hand. Na? Heute brauchen wir weniger Krankenheilung. Heute bräuchten wir viel mehr Seelsorge. Verstehen wir? Na? Als Zeichen und Wunder. Wir müssen aufpassen. Nicht die Zeichen entscheiden über die Wahrheit, sondern die Frage, ob es mit Gottes Wort übereinstimmt. Ob die Botschaft, was aus dem Mund kommt, mit Gottes Wort übereinstimmt. Das ist der Schlüssel. Und so kommt es in die Verführung hinein. Und jetzt machen wir Schluss für heute Abend. Was ruft Gott jetzt mitten in diese große Verführung den Gläubigen dieser Zeit noch zu? Was ruft er ihnen zu? Und es darf auch für uns, auch wenn die Gemeinde vorher entrückt wird, trotzdem auch schon heute, ne, wo ja Verführung immer mehr wird, ein guter Ruf sein. Was ruft er der Gemeinde, der Gläubigen zu an dieser Stelle?
Das ist eine Warnung.
Jawohl. Ist das eine Warnung?
Und sich verführen lassen.
Ja, da ist mehr drin, oder? Siehe, ich komme wie ein Dieb, also ganz plötzlich, ganz unerwartet, und dann steht auf einmal glückselig. Oder? Es gibt einen Weg, wie ich glücklich werden kann. Und zwar wer? Wer ist glückselig? Der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt einhergehe und man seine Schande sehe. Und im Kontext der Offenbarung kommt dieses Bild des Kleides ja mehrmals vor. Denken wir nur mal an die Gemeinde in Sardes. Oder in Sardes ist es, genau. Wo von denen mit den weißen Kleidern die Rede ist. Und da ist das weiße Kleid was? Meine
Gerechtigkeit.
Dankeschön, meine Gerechtigkeit, oder? Die Jesus mir schenkt. Oder denken wir an den Paulus im Galaterbrief. Ihr alle, die ihr getauft seid auf Christus, ihr habt Christus angezogen. Er ist jetzt, wie es in dem alten Lied heißt, ne, er ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit ihm will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Drum ne, soll auch dieses Blut allein und so weiter. Ne? Also, Jesus ist dieses herrliche Kleid, das ich bekommen habe. Und jetzt heißt es hier etwas, der wacht und seine Kleider bewahrt. Ohne Jesus als Kleid bin ich vor Gott
nackt.
Ha, da kann ich noch so schön sein in dieser Welt und noch so was Großes und Herrliches darstellen. Ohne Jesus bin ich nackt vor Gott. Das haben Adam und Eva als erstes gemerkt, oder? Die sind erschrocken und was haben sie da gleich mal gemacht? Einen Schneider gab es ja nicht im Paradies. Ja, womit? Feigenblätter. Na, und das ist ja so richtig toll, oder? Hier, Max, willst du ein Feigenblätterkleid anziehen, wenn ich dir eins schenke zum Geburtstag? Wieso? Schaut doch gut aus. Da wärst du mal auffällig in der Stadt, ne? Wenn wir vielleicht einen neuen Modetrend hätten. Na? Warum willst du das nicht anziehen? Was ist das Problem an so einem Feigenblätterkleid? Da kommt er in die Klapse. Bei uns wahrscheinlich schon, jawohl. Na, genau. Was? Das verwelkt und dann ist kein Schutz mehr da, oder? Und so ist es. Ne? Dieser Feigenbaum und diese Feigenblätter stehen wunderbar für den Mensch, der hinter seiner eigenen Gerechtigkeit Schutz sucht. Da gab es im Neuen Testament auch einen, der unter dem Feigenbaum saß und der war überzeugt, dass er ein frommer Jude ist, der keinen Fehler macht. Wer war das? Jesus hat ihn gesehen unter dem Feigenbaum. Nicht der Philippus, der Nathanael. Super, gell? Richtig. Na? Und da sagt er schon, als er kommt, sagt der Jesus, ein Israelit, in dem kein Fehler ist. Der hat es ernst gemeint, das stimmt schon. Ne? Aber der saß unter dem Feigenbaum, verstehst du? Unter dem Mantel seiner eigenen Gerechtigkeit. Und die trägt am Ende nicht. Jesus muss mir sein Kleid seiner Gerechtigkeit schenken. Gott hat Kleider des Heils, heißt das im Jesaja. Und die halten, oder? Und jetzt hier in dieser letzten Zeit ist die Rede davon, wie angefochten, und das erleben wir heute auch, wie angefochten das ist, oder? Und jetzt sollten wir wachsam sein. Wachsen heißt, das griechische Wort heißt, dass ich wach bleibe, dass ich nicht einschlafe. Und dass ich meine Kleider bewache. Dieses Wort kann auch für die Wachen, die etwas wirklich bewachen, bezeichnet werden. Ja, wie kann ich denn mein Kleid bewachen? Wie mache ich das?
Indem ich
es bei mir habe. Indem ich darauf achte, sehr gut, indem ich es bei mir habe. Na? Aber das ist sehr gut, wenn Jesus mein Kleid ist. Bitte? Ich sollte es auf alle Fälle nicht ausziehen. Na, verstehe ich mal. Aber ich merke auf einmal, bin ich stark genug, das zu bewachen? Die Jünger waren nicht mal stark genug, eine Stunde mit Jesus zu wachen im Garten. Wie schwach sind wir doch. Und jetzt kommt der schöne Schluss. Wer ist denn stark?
Jesus.
Und was hat er versprochen?
Dass er uns bewahrt.
Jawohl. Was schreibt der Apostel Paulus an die Philipper? Denn ich bin überzeugt, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Ist das nicht herrlich? Oder darf ich im Bewusstsein all meiner Schwachheit meine Zuflucht in Jesus suchen? Und da werde ich gestärkt durch die Verheißungen, oder? 1. Korinther 1, Vers 8. Er ist es, der euch bewahrt bis ans Ende. Oder denken wir an den Judasbrief, oder? Wo es um diese Verführung geht. Judas schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die mitten in der Verführung steht, oder? Und dann schreibt er am Anfang und am Ende, da könnte man Angst bekommen, wenn ich all diese Verführung, all dieses dämonische Wirken um mich herum sehe, schaffe ich es ans Ziel? Und dann schreibt er Judas am Anfang im Vers 1 und 2 und am Ende in den letzten zwei Versen davon, wie die Gläubigen bewahrt sind, wo? In Christus Jesus. Und dann heißt im Römerbrief, gibt es den Apelles. Na, wer kennt denn den Apelles? Da macht der Paulus diese schöne Grußliste am Ende des Römerbriefs. Und einer dieser Jungs, die er dort grüßt, na, da grüßt er ein paar Jungs und ein paar Damen, und einer heißt Apelles. Und er hat einen Zusatz. Kennt denn jemand? Apelles, den grüßt er, der Bewährte. Ach, danke schön. Sehr gut. Der Bewährte in Christus. Der hat sich nicht selbst bewährt, oder? Sondern warum hat er sich bewährt? Weil er in Jesus war. Das ist meine ganze Kraft. Verstehen wir? Und dann brauche ich keine Angst haben. Ich soll die Verführung ernst nehmen. Ich soll diese Anschläge des Teufels nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und gerade deshalb fliehe ich hin zu Jesus. Was schreibt Paulus? Epheserbrief, oder? Wo es um diesen Kampf, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis, ne? Und der Bosheit in den himmlischen Regionen, gegen geistliche Mächte, oder? Sagt er. Und dann sagt er, darum werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich habe die Stärke nicht, aber Jesus hat sie. Und wenn ich mich in Jesus berge, dann weiß ich, dass ich sicher sein darf. Das ist herrlich. Und da kommt ein Herz zur Ruhe. Seht ihr, das gilt dann am Ende noch genauso, wie es heute für uns gilt. Da ist mein Schutz vor aller Verführung. Und wo ich gefallen bin, ist da auch mein Schutz. Weil was finde ich in Jesus? Ruhe. Ruhe und Vergebung. Na, und dann ist es so schön, wie beginnt Paulus alle seine Briefe. Er schreibt immer Gnade und
Friede.
Und das gehört immer zusammen. Warum?
Weil wenn man Gnade hat, hat man Friede.
Jawohl. Und je tiefer ich die Gnade Gottes in Jesus begreife, umso größer wird
mein Friede.
Je mehr ich begreife, dass nichts an mir hängt, sondern alles an ihm und dass er alles für mich getan hat, dass er mein Alles ist und dass ich aus ihm heraus alles habe, was ich brauche, umso größer wird der Friede meines Herzens. Jawohl, ganz genau. Und da wollen wir es genauso machen. Gerade in Anbetracht all der Verführungen und der Gefahren wollen wir uns an ihn und seine Gnade hängen. Gell? Und damit schließen wir. Petrus sagt im 1. Petrusbrief, setzt euer Vertrauen ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu. Herrlich.